Wissen verhindert Lernen. Mit dieser vielleicht etwas provokativen Aussage möchte ich diese Episode beginnen und ich möchte diese Aussage im Weiteren auch nochmal aufgreifen und auf ihre Gültigkeit untersuchen. Denn heute soll es um das Thema Lernen gehen. Und ich bedanke mich bei meinem treuen Hörer aus den Niederlanden, der auch an der University of Groningen lehrt, für die Inspiration, mal das Thema Lernen zu berücksichtigen und als Thema aufzunehmen. Denn Lernen ist ja ein wichtiges Thema für jeden von uns, denn wir alle lernen ganz persönlich, aber auch soziale Systeme lernen. Und wenn die Systemtheorie lebendiger Systeme valide ist, und davon gehen wir ja hoffentlich alle aus, dann gelten ja die Prinzipien, die für uns persönlich gelten, für unser persönliches Lernen, auch für das Lernen sozialer Systeme. Und so möchte ich in dieser Woche auf Prinzipien des persönlichen Lernens eingehen und nächste Woche auf die gleichen Prinzipien im Kontext von Systemlernen. Und jeweils möchte ich natürlich hierzu systemische Prinzipien hernehmen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Wissen verhindert Lernen. Mit dieser Aussage möchte ich auch die Episode beginnen und untersuchen, ob sie wirklich provokativ ist oder vielleicht eine ganz normale, übliche Aussage. Nun, ich glaube, in etwas abgewandelter Art und Weise kommt uns diese Aussage immer wieder im Leben vor und sie erscheint uns dann gar nicht provokativ zu sein. Die Aussage ist vielleicht, ich weiß das schon. Ich weiß das schon. Und wenn jemand sagt, ich weiß das schon, dann bedeutet das, ich habe es schon gelernt, Klammer auf, den Prozess, Klammer zu, und habe das Wissen, Klammer auf, das Ergebnis, Klammer zu, schon erlangt. Ich muss es nicht noch einmal lernen. Und damit ist klar, das Wissen, was ich schon gelernt habe, verhindert das Lernen, dieses Wissen nochmal zu erlangen. Also eigentlich ganz logisch. Diese Aussage können wir im Großen und im Kleinen beobachten. Also mal ein ganz kleines Beispiel, ein Elternpaar spricht miteinander und der eine Partner sagt, weißt du eigentlich, dass unser Kind heute Nachmittag in der Schule ist? Und der andere Partner sagt, ja, ich weiß das schon. Ja, man würde das nicht als Provokation aufnehmen, sondern einfach nur als das, was es ist, die Quittierung eines Wissens. Auch ein Professor könnte versuchen, einem Studenten was zu erklären und der Student sagt, ich weiß das schon, und dann weiß der Professor, dass es nicht einmal erklären muss, und dann ist es auch prima, auch keine Provokation, auch eine ganz normale Aussage. Hier erscheint die Aussage gar nicht provokativ zu sein, aber es könnte auch ein kleines Problem geben. Und ich nenne dieses Problem gern das Sender-Empfänger-Problem. Wenn also jemand etwas erläutern, erklären oder beitragen möchte zu einem Thema und die andere Person sagt, ich weiß das schon, dann könnte es ein Gap geben zwischen dem, was der eine erklären wollte und was der andere glaubt, schon zu wissen. Und dieses Gap könnte problematisch sein. Das heißt, wenn ich etwas anderes erklären wollte, als der andere meint, schon zu wissen, dann könnte ich das vielleicht sogar als Provokation auffassen, und vielleicht gibt es Aussagen, insbesondere bei sozialen Systemen, die das auch belegen. Eine typische Phrase wäre, wir machen das schon immer so. Wir machen das schon immer so. Da kommt zum Beispiel ein Berater in ein Unternehmen und möchte gewisse Abläufe verändern und versucht zu erklären, warum das sinnvoll und notwendig ist. Und die Organisation, das soziale System, antwortet dann vielleicht, wir machen das schon immer so. Und diese Aussage wird tatsächlich gern als Provokation aufgefasst, ist aber nichts anderes wie Wissen verhindert Lernen. Die Organisation glaubt, es schon zu wissen. Das heißt, sie glaubt, das, was der Berater erklären möchte, wissen sie schon, und gehen nicht davon aus, dass der Berater etwas anderes erklären möchte, als sie schon wissen. Eher ein Missverständnis, auch keine Provokation, wird aber gern als Provokation wahrgenommen und immer eifrig diskutiert. Ja, man unterstellt ja vielen Organisationen ewig Gestrigkeit, wenn sie sagen, das machen wir schon immer so. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Missverständnis. Vielleicht hat die eine Partei gemeint, dass die andere Partei etwas erklären möchte, was man eh schon wusste und es nicht nochmal lernen muss. Unter diesen Gesichtspunkten ein spannender Einstieg ins Thema, hoffe ich jedenfalls. Und einmal mehr wird deutlich, dass diese Prinzipien sowohl für einzelne Menschen gelten, als auch für soziale Systeme, die ja genauso lernen können. Und so möchte ich in der heutigen Episode den Fokus auf den einzelnen Menschen legen und kommende Woche dann den Fokus auf das soziale System legen, mit einem dazu passenden schönen Beispiel, jedenfalls so wie mir das erscheint. Beginnen wir heute mit 3 Punkten, die ich gern beleuchten möchte. Zuerst geht es um die Motivation, die einen Menschen motiviert zu lernen. Im zweiten möchte ich der Frage nachgehen, wie eigentlich gelernt wird. Und im dritten Falle geht es um die Beobachtung von Lernerfolg. Diese 3 Kapitel möchte ich im Weiteren in dieser Episode aufgreifen. Und natürlich ist es interessant, mal zu überlegen, was ist überhaupt die Motivation, etwas zu lernen? Und dazu möchte ich relativ tief in die Systemtheorie hinabsteigen, und zwar genau dorthin, wo Niklas Luhmann den Nukleus der Systemtheorie definiert, nämlich den Unterschied zwischen System und Umwelt. Ein System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Man kann sich einen Kreis vorstellen, der auf einem weißen Blatt Papier gezeichnet ist. In der Mitte drin steht System, außenrum, in dem Fall nicht beschriftet, aber gedacht, steht Umwelt. Und natürlich gibt es immer eine Kopplung zwischen System und Umwelt, eine sogenannte strukturelle Kopplung, die das System beeinflusst. Nun, wenn die Umwelt extrem stabil wäre, ja, also es passiert überhaupt nichts in der Umwelt, mal rein theoretisch gedacht, und im System drin ist eine anschlussfähige Kommunikation, ein Operant operiert, alles fein. Und das, was im System passiert, ist wunderbar abgestimmt, alles funktioniert und von außen kommt kein einziger neuer Umweltreiz, ja, dann besteht offensichtlich auch keine Notwendigkeit, was zu lernen. Denn Lernen dient dazu, dass das System seine Überlebenswahrscheinlichkeit erhöht. Wenn aber von der Umwelt keine Reize kommen, die die Überlebenswahrscheinlichkeit einschränken, ja, dann braucht man auch nichts zu lernen. Aha. Das heißt, die Umwelt scheint ein wesentlicher Motivator zu sein, überhaupt mit dem Lernen beginnen zu wollen. Ich möchte es da noch etwas erläutern und vielleicht etwas feiner gliedern, aber der Kerngedanke ist auf jeden Fall mal schon vorliegend. Von außen kommen Impulse, die mich motivieren zu lernen. Schauen wir, wie es weitergeht. Ja, stellen wir uns also vor, es gibt nun doch einen mehr oder weniger heftigen Reiz aus der Umwelt, der auf das System wirkt. Dann muss das System auf diesen Reiz reagieren und ja, irgendetwas tun. Und vielleicht weiß es schon, wie das geht, dann versucht es genau diese Mechanismen abzurufen. Vielleicht weiß es noch nicht, wie das geht, dann würde es etwas Neues lernen müssen, um diese Situation zu kompensieren. Ich habe mal ein drastisches Beispiel vorgestellt. Stellen wir uns mal ein Lebewesen vor, also zum Beispiel eine Katze. Und jemand würde mit einem Messer auf die Katze zugehen oder mit einem Spieß und würde in die Katze hineinspießen wollen. Die Katze würde das natürlich als Impuls wahrnehmen und würde davonlaufen. Das heißt, die Umwelt erscheint aggressiv, kommt mit einem Spieß daher, das Tier wird den Reiz entgegennehmen und läuft weg, weil es gelernt hat, dass durch das Weglaufen diese Gefahr kompensiert wird und die Überlebenswahrscheinlichkeit steigt. Na, das gleiche Prinzip gilt natürlich auch bei allen anderen Lebewesen und bei Menschen hoffentlich auch, dass wir vor einem spitzen Gegenstand davonschrecken, davonlaufen, fliehen, was auch immer. Und wenn wir gelernt haben, dass Angriff die beste Verteidigung ist und das auch beherrschen, ja, dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Dazu müssen wir das aber auch gelernt haben. Das heißt, der Umweltreiz scheint ein ganz wichtiges Thema zu sein und dahinter steckt ja die Idee, dass das System immer bestrebt ist, das eigene Überleben sicherzustellen. Nun könnte man ja sagen, okay, wenn das so ist, dann lerne ich also nur, wenn es meinem eigenen Überleben dient. Und meine Vermutung ist, dass das genau die systemtheoretische Perspektive auf das Lernen sein könnte. Ein System lernt, wenn es damit die Wahrscheinlichkeit des Überlebens erhöht. Nicht mehr und nicht weniger. Sollten also keine Reize vorliegen, besteht keine Notwendigkeit zu lernen und das betrifft natürlich Menschen, biologische Systeme, soziale Systeme gleichermaßen, dann braucht man sich nicht anzupassen, dann braucht man nichts Neues zu lernen, dann braucht man nicht anders zu reagieren, als man seither reagiert hat, dann gibt es einfach keine Notwendigkeit, etwas Neues zu lernen und damit verhindert das bis dahin assimilierte Wissen tatsächlich das Lernen. Nun ist die Überlebenswahrscheinlichkeit natürlich ein sehr großes Wort und tatsächlich wollen wir ja heute Lernen auch im großen, recht abstrakten Kontext sehen. Also heute geht es ja nicht nur um das Lernen einer fremden Sprache, das Lernen eines Gedichtes oder das Lernen des Satzes des Pythagoras, sondern hier geht es ums Lernen im ganz allgemeinen Sinne. Ja, ich habe ja auch gelernt, wie ich vernünftig esse und trinke. Ich habe gelernt, wie ich Auto fahre. Ich habe auch mal irgendwann gelernt, wie ich eine Türe aufmache oder wie ich ein Fenster öffne oder wie ich zur Bushaltestelle am schnellsten laufen kann. Also auch das zählt alles heute und hier in diesen Kontext Lernen hinein. Und nun wäre das Thema Überleben vielleicht etwas zu groß gegriffen und ich habe für mich mal einen zweiten Begriff gesucht, der gut passt und hoffentlich der Systemtheorie trotzdem nicht widerspricht. Ich habe es mal mit sinnvoll oder sinnhaft beschrieben. Das heißt, ein System lernt, wenn es dem Überleben dient oder wenn es dem System sinnvoll oder sinnhaft erscheint. Also, wenn ich einen Sinn verfolge, dann muss dieser Sinn nicht unbedingt das blanke Überleben sein, sondern es kann auch einfach nur sinnvoll sein. Wahrscheinlich, wenn ich die sinnvollen Dinge in letzter Konsequenz zu Ende denke, komme ich vielleicht wieder beim Überleben heraus, aber um diesen langen Weg nicht immer gehen zu müssen und jede Handlung, die wir gelernt haben, jede Sprache, jede Phrase, jede Formel, ja, jeden Handgriff, den wir gelernt haben, nicht immer mit dem Überleben in Beziehung zu setzen, möchte ich heute mal vorschlagen, ist eine sinnvolle oder sinngerechte Handlung auch ein Motiv zu lernen. Es muss mir also sinnvoll erscheinen. So, nun ein letzter Gedanke zu diesem System und zur Motivation. Wie wir alle wissen, sind Systeme ja geschlossene Systeme mit strukturellen Kopplungen und die Entscheidung, ob ich etwas mache, liegt immer im System. Das heißt, ob ich etwas lernen will, ob Sie etwas lernen wollen, das entscheidet kein anderer als ich oder und Sie für das, was wir jeweils als Lernangebote bekommen. Kein anderer kann uns zwingen, etwas zu lernen. Wenn wir es als Mensch nicht lernen wollen, dann lernen wir das nicht. Und das gibt einen spannenden Umkehrschluss für Lehrpläne. Also Schulen und Universitäten, Weiterbildungsakademien entwickeln Lehrpläne mit der Idee, Stoff zu vermitteln und in die Studierenden, könnte man fast sagen, einzufüllen. Aber genauso funktioniert das Lernen nicht. Es ist genau andersrum. Aus dem Angebot des Curriculums der jeweiligen Schulen, Universitäten und Weiterbildungsinstitute suchen sich die Studierenden genau ihren Lehrplan raus und bei jedem Menschen ist es ein verschiedener Lehrplan, für genau die Dinge, die diesen Menschen als sinnvoll erscheinen oder in letzter Konsequenz zu ihrem Überleben beitragen. Alle die Dinge, die mir nicht sinnvoll erscheinen, lerne ich nicht. Alle Dinge, die Ihnen in Ihrem Leben nicht als sinnvoll erschienen, haben Sie nicht gelernt. Und das, was Sie in Ihrer letzten Weiterbildung gelernt haben, ist etwas anderes, wie das, was der neben Ihnen saß oder der vor Ihnen saß, in dieser Weiterbildung gelernt hat. Denn jeder hat seinen eigenen Lehrplan konstruiert aus seinen eigenen Erwartungen. Was ist für ihn oder für sie sinnvoll oder dient dem jeweiligen Überleben? Und so machen wir unseren eigenen Lehrplan des Lebens. Der eine hat einen etwas größeren Lehrplan und möchte mehr wissen. Der andere ist mit weniger Wissen zufrieden und lernt etwas weniger. Alles ist vollkommen fein. Alles ist vollkommen prima. Jeder lernt, was er möchte. Das ist der entscheidende Punkt, der an dieser Stelle übrig bleibt. Das heißt, ich kann offensichtlich von außen sowieso niemanden Wissen eintrichtern, sondern nur, wenn ich möchte, dass dieses Wissen in mich hineinfließen darf, wenn ich das lernen möchte, dann tue ich das auch, dann passiert das auch und sonst passiert es nicht. Das ist übrigens bei sozialen Systemen ganz genauso. Da werden wir in der kommenden Woche nochmal drauf eingehen, was es dabei zu berücksichtigen gilt und wie man es dann dennoch gut organisieren kann. Die Impulse, etwas lernen zu wollen, kommen also von außen. Sie führen zur Motivation, etwas lernen zu wollen im Innen und so legen wir selbst individuell fest, was auf unseren Lehrplan kommt und was auch nicht. Nun schauen wir mal ein bisschen in die Schülerwelt hinein. Da könnte man ja sagen, ja gut, die Schüler lernen ja zum Beispiel jetzt nicht Gedichte, weil sie das Gedicht gelernt haben wollen. Oder ich lehre an der Universität, da gibt es den traurigen Begriff des Bulimie-Lernens. Also sprich, der wird gelernt, um das Wissen dann im wahrsten Sinne des Wortes auszuspucken während der Prüfung und dann ist es wieder weg, man braucht es dann nicht mehr. Also man nennt es leider Bulimie-Lernen. Nun könnte man sagen, warum sollte ein Mensch auf die Idee kommen, Wissen zu lernen nur für die Prüfung? Das ist doch sinnlos. Und wenn meine Hypothese richtig wäre, würde das ja kein Mensch tun. Nein, der Studierende möchte eine gute Note haben und deswegen lernt er diesen Stoff nur für die gute Note. Denn die gute Note ist für ihn sinnvoll. Denn sie zahlt auf seinen akademischen Grad ein und durch diesen akademischen Grad kann er dann einen tollen Job bekommen, viele schöne Sachen gestalten, auch schönes Geld verdienen und dann sich was leisten und so weiter und so fort. Das erscheint dem Studierenden sinnvoll zu sein für ein gutes Überleben in der Zukunft und deswegen nimmt er sogar in Kauf, Dinge zu lernen, die er dann in der Prüfung runterrasselt und dann wieder vergisst. Also auch hier, in diesem krassen Beispiel, funktioniert die Idee der Überlebenswahrscheinlichkeit, diese zu erhöhen oder dass es sinnvoll sein kann, auch Bulimie zu lernen, in dem Fall dann halt nur für die Note. Wenn aber keine Prüfung stattfindet für dieses Fach, in dem man das tun würde, dann hätte ich die Hypothese, lernen die Studierenden nur dann, wenn der Stoff für sie spannend und interessant ist und ansonsten lernen sie einfach nichts, gucken aus dem Fenster, spielen am Handy oder machen sonst etwas anderes. Und ich glaube, jeder hat so seine Beispiele, in denen er diese Idee hoffentlich so bestätigen kann. Das zur Motivation. Schwenken wir eins weiter zum Thema, wie wird eigentlich gelernt? Und wie gesagt, möchte ich das Lernen hier im sehr großen allgemeinen Kontext verstanden wissen, also nicht nur das Lernen in der Schule, Universität und bei Weiterbildungsveranstaltungen, sondern auch das Lernen, dass man an der grünen Ampel fährt, an der roten Ampel steht und das Lernen, wie ich eine Flasche Bier aufmache oder einen Kühlschrank öffne und schließe, sodass er auch kalt bleibt und so weiter und so fort. Also Lernen im weitesten Sinne all der Dinge, die ich benötige, um im Leben zu überleben oder um im Leben sinnvolle Dinge zu tun, wie wir im ersten Punkt rausgearbeitet haben. Und wenn wir diesen Sachverhalt anschauen, können wir wieder ganz tief in die Systemtheorie hineingehen und zwar zu einem Gedanken von Gregory Spencer Brown, den er in seinem Buch The Law of the Forms definiert hat, nämlich, dass die Erkenntnis immer mit einer Unterscheidung beginnt. Eine Unterscheidung zu bilden, ist der Ursprung eines jeden Lernens. Gregory Spencer Brown hat diesen Gedanken formuliert, den übrigens auch Niklas Luhmann aufgegriffen hat, denn der Gedanke, das System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt, beinhaltet auch diese Unterscheidung. Ich kann also nicht lernen, dass ein System ist, wenn ich dieses System nicht von der Umwelt unterscheiden könnte. Und so geht es uns im ganzen Leben. Wir können also nur Dinge lernen, die wir unterscheiden können. Und damit ist die Unterscheidung der entscheidende Operant für Erkenntnisgewinn und damit die Basis für Lernen. Ich kann also nur etwas lernen, was ich unterscheiden kann. So, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich glaube, Sie werden vielleicht sagen, okay, das ist wirklich sehr, sehr abstrakt. Was kann ich denn da konkret damit anfangen? Nun, noch ein kurzer Gedanke zu Gregory Spencer Brown, jedenfalls so wie ich das verstanden habe. Die Unterscheidung ist die erste Aktion, die ich durchführe, also ich kann etwas unterscheiden von der Umwelt und dann bezeichne ich das Unterschiedene vom Rest. Ich bezeichne also nicht die ganze Welt, sondern ich sage das, was ich gerade unterschieden habe, bezeichne ich beispielsweise mit Glas, welches auf dem Tisch steht und den Rest lasse ich mal, wie es ist. Und damit habe ich gelernt, dass dieses Ding ein Glas ist. Und wenn andere Menschen auch gelernt haben, dass dieser Unterschied, nämlich Glas auf Tisch, ein Glas ist, dann kann ich zu meiner Familie sagen, schieb mir mal bitte das Glas rüber und sowohl meine Frau als auch meine Kinder wissen, was mit Glas gemeint ist und was ich damit meine. Wir alle haben mal gelernt, dass ein Glas als Glas bezeichnet wird, nachdem wir alle in der Lage waren, das Glas von der Umwelt zu unterscheiden. Das ist eine erste kleine praktische Anwendung. Nun, ein weiterer Gedanke, um das zu verdeutlichen, weil das erscheint mir brutal wichtig zu sein, wie Lernen funktioniert mit Unterscheidungen. Wenn ich beispielsweise mit dem Auto unterwegs bin, dann sehe ich immer mal wieder eine Wiese. Ja, ich wohne hier in der ländlichen Gegend, da gibt es Wälder und Wiesen und Straßen und was man sich so alles vorstellen kann. Ich sehe eine Wiese. Und ich bin natürlich in der Lage, die Wiese vom Rest zu unterscheiden. Also, ich kann sagen, das ist eine Wiese, dahinter ist ein Wald, darüber ist der Himmel, davor ist die Straße. Das ist eine Wiese. Weil ich die Wiese vom Rest unterscheiden kann, kann ich sie bezeichnen mit dem Begriff Wiese. Und nun kann ich Ihnen sagen, ich habe eine Wiese gesehen, als ich mit dem Auto fuhr und jeder von Ihnen weiß, was ich gesehen habe, als ich mit dem Auto fuhr, weil wir alle gelernt haben, was eine Wiese ist. So nun reicht für mein Überleben diese Unterscheidung. Das ist der entscheidende Punkt. Für mein Überleben reicht diese Entscheidung oder Unterscheidung. Ich weiß, was eine Wiese ist, ich kann sie bezeichnen und kann mich damit ausreichend gut kommunikativ ausdrücken. Nun gibt es andere Menschen, die wissen viel mehr von der Wiese. Sie haben also weitere Unterscheidungen in der Wiese vorgenommen, die ich persönlich nicht vorgenommen habe. Diese Menschen können zum Beispiel die Pflanzen aufzählen, die auf dieser Wiese wachsen. Die Gräser, die Farne, die Moose, die Büsche, die Blumen und können sie alle bezeichnen. Das heißt, diese Menschen können viel mehr Unterscheidungen treffen als ich. Ja, ich kann sie zwar auch unterscheiden, aber ich kann sie halt nicht bezeichnen. Und sie wollten irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, lernen, wie diese Unterschiede bezeichnet werden müssen, sodass sie dann weiter anschlussfähig mit anderen Menschen über die Gewächse auf der Wiese diskutieren könnten. Ich könnte dieses Gespräch nicht führen. Ich kann die Wiese gerade mal so vom Wald unterscheiden. Ja, ich möchte es jetzt natürlich nicht übertreiben. Für dieses Beispiel stelle ich es etwas krasser dar, als es ist. Also einen Sauerampfer und einen Löwenzahn und Gänseblümchen kann ich schon auch unterscheiden vom Rest der Wiese. Aber ich kann halt nicht jede Pflanze unterscheiden und bezeichnen. Andere können das. Und noch andere Menschen gehen noch tiefer rein, können mit dem Mikroskop die einzelne Pflanze untersuchen, können deren Zellstruktur untersuchen, können die Epidermis feststellen, den Zellkern, die verschiedenen Bestandteile der Zelle. Und noch weiter könnte man bis zur Atomstruktur diverser Mineralien hinunterschauen und könnte immer weitere Unterscheidungen treffen, wenn das fürs Überleben oder für die Sinnhaftigkeit dieser Person notwendig ist. Einige brauchen es zum Überleben, weil sie vielleicht von den Gewächsen der Wiese leben und wollen nur das Gute und nicht das Schlechte essen. Andere möchten es für wissenschaftliche Erkenntnisse, weil sie damit vielleicht ihr Brot verdienen. Oder für Dritte ist es einfach nur sinnvoll, weil sie Spaß daran haben, diese Pflanzen unterscheiden zu können. Aber man sieht sehr schön, immer detailliertere Unterscheidungen führen zum Lernen. Denn ich lerne dann, wie diese Gräser heißen, wie diese Zellen funktionieren und welche Atom- und Kristallstrukturen innerhalb der Zelle zum Tragen kommen. Das soll mal ein Beispiel an dieser Stelle gewesen sein. Vielleicht ein anderes Beispiel. Gehen wir mal in die Welt der Zahlen, der Mathematik. Es könnte Menschen geben, die sagen, es reicht mir vollkommen aus zu zählen. Alles andere ist für mich sinnlos. Also muss ich nicht wissen, aber dass ich zählen kann, ist für mich sinnvoll oder vielleicht sogar brauche ich zum Überleben. Also ich muss sagen können, was ist 3, 5 und 8? Ja, das muss ich können, ich muss zählen können, aber mehr nicht, weil ich vielleicht einfachen Handel betreiben möchte. So, das heißt, diese Menschen können zählen, es ist für sie fürs Überleben ausreichend und auch sinnvoll, alles andere nicht. Also haben sie eine relativ abstrakte Unterscheidung getroffen in der Mathematik. Sie können die 1 von der 2, von der 3, von der 4, von der 5 unterscheiden und diese Zahlen auch praktisch anwenden. Eins weiter gedacht, könnte man vielleicht von Rechnen sprechen. Nun könnte ich ja zwischen diese Zahlen Rechenzeichen setzen. Also Plus und Mal und Durch. Ich könnte potenzieren und subtrahieren. Ich könnte aus- und einklammern und multiplizieren. Also sprich, ich kann Rechenzeichen einbauen und damit kann ich mit den Zahlen, die ich schon unterschieden habe, auch noch rechnen. Das heißt, eine weitere Unterscheidung, das muss ich lernen, dass ich weiß, wie es geht. Also auch hier, eine Motivation muss vorliegen, dass ich rechnen lernen möchte, sonst kann ich es nicht. Und dann lerne ich es halt auch nicht. Und die dritte Verfeinerung hier könnte dann vielleicht das sein, was Mathematiker als Mathematik bezeichnen würden. Im großen Unterschied übrigens zu dem Schulfach der Mathematik, wo man ja eher rechnen lernt. Das heißt, die Philosophie der Zahlen, die Mystik der Zahlen, die Poesie der Zahlen, das, was Mathematiker vielleicht als Mathematik bezeichnen würden, da, wo die Primzahlen vorkommen, da, wo Pi vorkommt und alles sowas. Diese Dinge lerne ich dann, wenn ich noch tiefer einsteige, noch weitere Unterscheidungen treffe. Und am Ende sind es ja doch immer nur Zahlen, aber in einer viel granulareren Unterscheidung. Und ich lerne dann noch mehr und noch mehr und noch mehr und gebe mich in diese Welt hinein. Und dann weiß ich zum Beispiel als Mathematikinteressierter, der das gelernt hat, was eine Primzahl ist, das brauche ich noch nicht mal fürs Rechnen, geschweige denn fürs Zählen. Und so habe ich dann halt ein unterschiedliches Wissen aufgebaut, je nachdem, was ich für sinnvoll oder überlebensnotwendig erachtet habe. Und hier sieht man sehr schön dran, dass diese immer weiteren Unterscheidungen tatsächlich gut geeignet sind, Wissen aufzubauen. Ich finde das sehr spannend, denn wenn diese Unterschiede nicht entsprechend identifiziert werden, dann kann ich ja offensichtlich auch nicht lernen. Wir werden vielleicht bei den sozialen Systemen im Beispiel kommende Woche feststellen, wie wichtig es ist, überhaupt erstmal Unterschiede zu identifizieren. Denn so die Sachlernebene, also materielle oder sachliche Güter zu lernen, auch Zahlen zu lernen, das ist vielleicht das eine. Im sozialen Kontext muss ich gewisse Dinge erstmal unterscheiden können, dass ich überhaupt die Unterschiede erstmal sehen kann, bevor ich sie bezeichnen kann. Also da wird das alles sehr viel komplexer, aber natürlich auch valide. Und auch im ganz persönlichen Lernen ist ja klar, gibt es ganz konkrete Dinge zu lernen, wie koche ich Wasser auf dem Herd, aber auch ganz abstrakte Dinge kann ich lernen, ja, wie kommuniziere ich gewitzt, dass ich meine Ziele erreiche. Und alles muss ich lernen und für alles gibt es eine Theorie und überall geht es um die entsprechende Unterscheidung, deren Bezeichnung Lernen ist in letzter Konsequenz nichts anderes, jedenfalls nach dieser Idee. Nun möchte ich auf den letzten Punkt schwenken, und zwar dort, wo Lernen beobachtet werden kann. Auch das ist ein ganz spannendes Thema. Denn wenn ich einen Beobachter einführe, der Lernen beobachtet, ergibt sich ein ganz nettes Phänomen. Denn der Beobachter oder die Beobachterin kann Lernen, den Prozess, nicht beobachten. Im besten Falle das geänderte Verhalten, also das Ergebnis des Lernens. Da stellen wir uns beispielsweise einen Zeitpunkt T0 vor, zu dem eine Beobachterin oder ein Beobachter einen Verhalten eines Probanden beobachtet. Und dann kommt der Zeitpunkt T1 und man beobachtet etwas anderes. Es gibt also einen Unterschied in der Verhaltensweise des Beobachtungsobjektes zwischen T0 und T1. Der Unterschied ist, dass ich das Verhalten beobachten kann und jetzt könnte ich die Vermutung aufstellen, dass zwischen T0 und T1 ein Lernen lag. Könnte sein. Muss aber nicht. Ja. Das heißt also, jemand könnte zu T0 etwas nicht zeigen, was er zu T1 zeigt. Und nun könnte es ja durchaus sein, dass diese Person oder dieses Beobachtungsobjekt diesen Sachverhalt auch schon vor T0 wusste, aber zum Zeitpunkt T0 einfach noch nicht zeigte. Also es gibt verschiedene Begründungen, die dazu beitragen können, verschiedene Verhaltensweisen zu beobachten. Eine mögliche Begründung ist, da ist etwas gelernt worden. Und das Ganze soll nochmal verdeutlichen, dass die Beobachtung von Lernen ein relativ schwieriges Unterfangen ist, da ich das Lernen als Prozess nicht direkt beobachten kann. Denn das Lernen passiert im System, welches ich beobachte, innen drin. Also das heißt, der Mensch hat was gelernt oder halt auch nicht. Ich kann nur das Verhalten des Menschen zu T0 und T1 beobachten und kann entsprechende Hypothesen aufstellen. Also hat das gelernt? Hat das mir zu T0 nur nicht gezeigt? Ja, hat das schon immer gewusst oder was auch immer? Das sind verschiedene Möglichkeiten, die man hier in den Raum stellen könnte. Nun habe ich versucht, drei verschiedene Betrachtungsweisen auf das Thema des Lernens mal im Kontext der Persönlichkeit, des persönlichen Lernens zu richten. Und ich glaube, dass man das ein oder andere der systemischen Ideen vielleicht auch für sein eigenes praktisches Leben mitnehmen kann. Für mich war es selber sehr spannend, mir diese Gedanken zu machen und ich bitte schon jetzt zu entschuldigen, falls jemand da vollkommen andere Perspektiven darauf hat. Einmal mehr möchte ich betonen, dass es meine ganz persönlichen Interpretationen der Systemtheorie im Kontext des Lernens sind. Man darf und sollte natürlich seine eigenen Gedanken dazu nicht ausschalten. Man kann auch zu anderen Ergebnissen kommen. Im Rahmen der Erarbeitung dieser Episode, die ich übrigens mehrfach versucht habe, rund aufzunehmen, was mir sehr viel Mühe diesmal bereitet hat, aber nun hat es ja geklappt, meine Gedanken sind nur ein Vorschlag. Und dieser Vorschlag mündet darin, dass geänderte Umweltreize offensichtlich der Kernmotivator sind, etwas Neues zu lernen. Und für uns Menschen bedeutet das, dass wir uns immer wieder neuen Situationen aussetzen sollten, um immer weiter im Lernen zu bleiben. Wenn ich also stagniere in meiner sogenannten Komfortzone, dann brauche ich nichts Neues zu lernen und wahrscheinlich lerne ich dann auch nichts Neues. Wenn ich aber raus in die Welt gehe im weitesten Sinne, mich immer wieder neuen Umweltreizen aussetze, dann bin ich gezwungen zu lernen, um mich diesen Umgebungen anzupassen, um besser überleben zu können oder um was Sinnvolles zu tun, was mir vielleicht auch einfach nur Freude bereitet. Und das Neue zu erkunden, ist aus meiner Sicht eine wesentliche Motivation, um immer wieder weiter zu lernen. Das ist eine Erkenntnis, die ich mitgenommen habe. Also immer neugierig bleiben, in die Welt gehen, andere Themenkomplexe für sich interessant finden und dadurch immer Neues zu lernen. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com/podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com/termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rössel.